4 unter 40, der Meinungspodcast. 4 Gäste, 4 Meinungen in unter 40 Minuten. Mit Tobias Jörg und Carsten Kossatz.
Vier unter 40, der Meinungspodcast mit 4 Perspektiven auf ein Thema, und dieses Thema ist in dieser Staffel Macht. Heute sprechen wir über Macht aus der Perspektive des Journalismus. Wie viel Macht haben Journalistinnen und Journalisten? Welche Rolle spielen Medien bei der politischen Meinungs- und Willensbildung? Das Thema Journalismus und Macht spielt auf jeden Fall zusammen. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sonst andere interviewt, und deshalb bin ich irgendwie umso aufgeregter, weil ich mit einer professionellen Journalistin zu tun habe. Zu Gast ist die Politik-Chefreporterin und Moderatorin Franka Lehfeld. Franka, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend, schön, dass ich da sein darf.
Vorab, stell dich doch einfach mal kurz vor, ehe ich jetzt irgendwas zusammenkrame, sag, wer du bist und wie du zum Journalismus gekommen bist.
Oh wow, das wäre jetzt 40 Minuten füllen, von daher, ich möchte dir nicht deinen Podcast verschießen. Nein, das kann man, glaube ich, ganz kurz machen. Klar, Franka Lehfeld heiße ich. Ich bin 33, ist jetzt mein, glaube ich, bald 6. Jahr im Journalismus, was ja eigentlich noch nicht so viel ist, aber ein bisschen was. Ich habe ein Volontariat gemacht bei RTL in Köln, anderthalb Jahre, bin dann ins Hauptstadtstudio zu RTL gewechselt, habe dort direkt auch eine Festanstellung bekommen, und meine journalistische Laufbahn startete so in den frühen Morgenstunden des Tages. Ich habe die Frühstücksfernsehenschiene politisch aus Berlin kommentiert und begleitet, habe Interviews geführt, auch für die Mittagszeit, Punkt 12 kennen so viele, ne? Mhm. Und in diesem Jahr habe ich dann den Wechsel vollzogen von RTL zu Axel Springer. Wie du gerade schon gesagt hast, ich bin konkret beim Weltfernsehen, mhm, Nachrichtensender, und bin jetzt, würde ich sagen, langsam ganz gut angekommen, so nach einem halben Jahr.
Wow. Ja, auf jeden Fall spannend, wie schnell du auch da ins Rampenlicht gerückt bist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einer großen Verantwortung einhergeht. Aber dazu kommen wir nachher gleich nochmal genauer. Vorab die Frage, ist Macht für dich was Positives oder was Negatives?
Das ist eine gute Frage. Und vor allem, als du mir das Thema geschickt hast, habe ich darüber auch nachgedacht. Ich würde sagen, Mächtige haben ja erstmal grundsätzlich etwas, was einen doch zirbt oder interessiert, oder man bewertet automatisch und fängt an, drauf zu achten, ob das jetzt in der Politik, in der Wirtschaft oder auch im Familienkreis ist, finde ich. Mhm. Macht es ja in allen Konstellationen von Menschen durchaus präsent. Ich finde Macht grundsätzlich etwas Positives, wenn sie intelligent und richtig eingesetzt wird.
Und als was würdest du Macht so definieren?
Macht, würde ich sagen, ist in einer gewissen Weise immer auch mit Entscheidungsmacht verbunden. Mhm. Ob du Macht über eine gewisse Richtung von Entscheidungen hast, die andere betreffen, ob du eine zwischenmenschliche Macht hast, das hast du, glaube ich, auch in dem Moment, wo du eine emotionale Verbindung hast, dass du eine gewisse Macht über den anderen hast, Auswirkungen tätigen kannst. Ich glaube, Macht ist in eigentlich jedem Verhältnis vorhanden, wo Menschen aufeinandertreffen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Ebene gibt, auch wenn es oft erträumt wird. Aber ich würde sagen, wo Menschen sich zusammentun, ob zu zweit oder in größeren Gruppen, existiert eine gewisse Macht. Über den anderen, über die anderen oder eben beruflich oder privat.
Auf jeden Fall, es macht extrem vielschichtig auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir sprechen darüber, welche Macht Journalismus hat. Und da fangen wir doch gleich mal an mit der gesellschaftlichen Macht. Welche Macht auf die Gesellschaft haben Journalistinnen und Journalisten?
Der Journalismus wird ja oft zitiert oder bezeichnet als die vierte Gewalt des Staates im Staat, also mhm, in diesem Gesellschaftskonstrukt. Ich glaube in der Tat, dass es eigentlich gar nicht so sein sollte, weil dann hätten ja auch wieder praktisch hätte eine Gruppe von von Menschen eine Macht, die ihnen ja nicht durch eine Wahl, wie bei uns ja in der Demokratie, ist ja Macht etwas Geliehenes, etwas ja. vom Volk Verliehenes, von der Gesellschaft Verliehenes. Und das wäre ja im Journalismus dann praktisch eine Macht, die man nie verliehen bekommen hat, von niemandem. Daher glaube ich eh, dass wir, da kommen wir bestimmt später noch drauf, in unserer Branche uns das immer noch vergegenwärtigen sollten, dass wir eben überhaupt gar keine Macht eigentlich haben. Wir sind von niemandem beauftragt, außer von unserem Arbeitgeber. Und ob der öffentlich-rechtlich oder privat ist, sei dahingestellt. Im Grunde genommen glaube ich, dass meine Zunft, der Journalismus, in den letzten Jahren dazu verneigt ist oder, wie sagt man dazu, sich manchmal zu schnell dafür hergibt, zu glauben, dass er sich über etwas erheben kann, dass er Menschen beurteilen, verbessern, belehren kann. Eigentlich im klassischen Sinne definiere Journalismus, ich würde sagen, ich bin jetzt beim Fernsehen, ich bin der verlängerte Arm des Zuschauers, ich bin eine Dienstleisterin, definitiv. Mhm. Und in erster Linie sehe ich mich im Auftrag, dass ich Informationen transportiere, die geprüft und richtig sind. Und das ist erstmal so bottom line die Aufgabe, dass du dann nochmal differenzieren kannst, was Meinungsbildung, das ist ja etwas, was mit Macht unmittelbar zusammenhängt, auch als solches kennzeichnen kannst. Ob du sagst, es ist ein Meinungsformat, es ist ein Kommentar, das ist die Meinung von Autor XY, das ist dann der nächste Schritt. Aber ich glaube, diesen nächsten Schritt, der ist in den letzten Jahren doch ein bisschen bedroht worden oder ist auch fast schon so aus dem Gedächtnis mancher verschwunden. Ich finde, Journalismus darf nichts Missionierendes haben und auch in erster Linie auch erstmal gar nichts, dass man sich selber inszeniert, sondern grundsätzlich bist du ein Dienstleister und deshalb ist Macht an der Stelle eigentlich noch verfrüht, obwohl es manchmal leider etwas durcheinander gerät in der Reihenfolge, würde ich sagen.
Das ist auch total spannend, so in der News-Bias-Forschung, die zeigt, dass sich mit der Einseitigkeit von Berichterstattung, damit beschäftigen die sich in der News-Bias-Forschung. Und die haben herausgefunden, dass Berichterstatter dazu neigen, sich bei der Nachrichtenauswahl nach ihrer eigenen politischen Linie zu richten und solche Sichtweisen dann zu bevorzugen. Also die Sichtweisen zu bevorzugen, die der eigenen Meinung entsprechen. Das heißt so, Themensetzung, das ist ja schon etwas, was eine gewisse Macht ausdrückt. Ihr könnt entscheiden, worüber berichtet wird.
Ja, definitiv. Ich meine, im Nachrichtenjournalismus hast du natürlich einen gewissen Terminjournalismus. Und ich weiß jetzt nicht, meinetwegen, wenn Olaf Scholz eine Pressekonferenz gibt in der Bundespressekonferenz, dann ist es ein Termin erstmal, dass man den natürlich als Medium abdeckt, wenn man sagt, das ist der Bundeskanzler, das hat eine gewisse Relevanz, das ist klar. In welche Richtung du einen Spin setzt, in welche Richtung du es aufbereitest, wie du es kommentierst und interpretierst, das ist der Moment, glaube ich, in dem das, was du gerade sagst, eben eine Rolle spielt. Und das ist eben, würde ich sagen, beim Medienmarkt in Deutschland inzwischen kannst du die Medien schon verorten. Ich glaube, genauso, also es ist wahrscheinlich zu leicht zu sagen, ja, die Taz ist tendenziell eher ein politisch linkeres Blatt. Früher hat man gesagt, die FAZ sei tendenziell immer eine konservativer Leserschaft zugewandt. Die Linien sind heute die Lager nicht mehr ganz so klar aufgeteilt, würde ich sagen. Mhm. Aber inzwischen, wenn du jetzt so eine Grafik machen würdest, du machst dir, keine Ahnung, eine Achse mit den politischen Ausrichtungen und dann so mit den Titeln und guckst mal, wo du wen wie verortest, dann kannst du, würde ich sagen, jede Zeitschrift inzwischen oder jedes Magazin, Tageszeitung und natürlich irgendwo auch Fernsehsendungen definitiv fest verorten. Das ist, finde ich, nicht optimal. Ich möchte aber an der Stelle niemandem absprechen, dass zum Beispiel selbst eine Zeitung, die meinetwegen Mitte links ist, natürlich auch noch die Gegenmeinung stattfinden lässt. Aber der Spin, ob wir jetzt vom Titel reden, ob wir von den Chefredaktionen reden, ob wir von Leitartikeln reden, die gehen dann doch oft, kann man das vorher schon so ein bisschen ablesen, dass man sagt, naja gut, die tendieren immer in die Richtung und die optimal ist es mit Sicherheit nicht.
Ist das gewollt von den Medien?
Ich glaube nicht, dass sich heute jemand hinsetzt und das nochmal neu definiert. Mhm. Ich glaube, dass es auch oft aus der Historie der unterschiedlichen Häuser, ob das jetzt der Spiegel ist oder auch ob es mein Haus Axel Springer ist, natürlich hat jedes Medienhaus eine Historie. Der Umgang früher war nur ein anderer damit, würde ich behaupten. Ich würde sagen, heute ist dieser Grad von Journalismus zu Aktivismus deutlich schmaler geworden, als er früher war. Wenn ich Journalisten mir angucke in der Mediathek, und das tue ich aus Spaß und mit Vorliebe, dann erkenne ich doch, dass die Zunft früher anders gestritten hat, nicht so zeigefingerlastig vorgegangen ist und eben auch ein weiteres Spektrum abgebildet hat, auch zugelassen hat. Vielleicht liegt es auch an der Digitalisierung insofern, dass man sagt, es gibt jetzt diese Social Networks, für Journalisten ist Twitter nun mal der Marktplatz, das Tollhaus. Und dass da sich auch so eine gewisse Lagerbildung und noch so eine Zusammenrottung in gewissen Bubble stattgefunden hat, dass das natürlich auch nochmal verstärkt und unterstreicht. Das hat es früher nicht gegeben. Ich glaube, der Journalismus vor Twitter, der Journalismus vor auch online übrigens, diesem permanenten Clickbaiting und wer hat die härtere Headline, wer spinnt in welche Richtung. Ich glaube, diese Zeit früher, und ich bin jetzt nicht irgendwie Oma erzählt von der Zeit vom Krieg, na, um Gottes Willen. Ich glaube aber, dass es manchmal nicht schlecht ist, wenn du sagst, die Zeitung erscheint morgen, blöd gesagt, ne? Der Andruck ist dann und dann, und dann ist es auch fertig für heute, und dann kann man nochmal drüber nachdenken. Dann kann man am nächsten Tag vielleicht auch nochmal sagen, so hätten wir dann nochmal, oder wir laden nochmal jemand anderen ein, jemand anderes kommentiert, heute ist dieser Zeitdruck, du kannst ja kaum noch der oder die Erste sein. Es ist ja alles zack im Netz, das ist teilweise auch gar nicht mehr so richtig steuerbar. Manchmal sind die Journalisten langsamer als die Social Networks. Also das ist schon, denke ich, eine teilweise ungesunde Entwicklung, nicht nur negativ, um Gottes Willen, aber sie hat eben viele Schwierigkeiten, bringt sie mit und hat zu einer Veränderung geführt. Und wenn ich habe Jürgen Leinemann gelesen, kann ich an dieser Stelle auch irgendwie empfehlen, der noch in der Bonner Republik wirklich eine Nummer war. Wenn du liest, auch wie kritisch und auch wie komplex es damals schon war, aber mit welchem Takt, mit welchem Puls, mit welchem Tempo, dann ist es wahrscheinlich die Zeit, die dir dann doch ermöglicht, gewisse Dinge, gewisse Fehler vielleicht auch nicht zu machen.
Auf jeden Fall, das ist wichtig. Du hast eben auch schon angesprochen, dass es natürlich auch gewisse Einflüsse gibt heutzutage auf Journalistinnen und Journalisten, die es vielleicht früher gar nicht so gab. Früher wurde eine Anzeige in der Zeitung geschaltet. So, Punkt. Das war jetzt dann erstmal der Weg. Heutzutage wird die Klickzahl des Artikels gemessen. Wie viel Macht übt die Gesellschaft durch das, ich möchte einen Skandal hören oder lesen, auf Journalismus aus?
Da würde ich doch widersprechen, weil ich glaube, dass wir momentan eine andere Herausforderung im Journalismus haben, als die Erwartungshaltung des Konsumenten zu sagen, es ist mir nicht dreckig, verletzend oder schnell genug. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, die Zeit, dass Menschen, auch unsere Gesellschaft, ich meine, blick mal bitte auf die letzten Jahre, wir kommen aus einer Corona-gebeutelten Zeit, die Gesellschaft war eigentlich müde von Einschränkungen, von auch Entbehrungen, ob das privat, zwischenmenschlich oder finanziell war, ganz unterschiedlicher Art, aber es war auf einmal ein anderes Leben. Dann konnte man sich kaum erholen und durchatmen, auch von den schlechten Nachrichten. Ich meine, wir alle haben die Zahlen. Wie oft wurde irgendwie erzählt, neue Maßnahmen, Schulen wieder dicht. Das hat auf so vielen Ebenen für so viele Menschen wirklich ja Folgen impliziert. Und kaum konnte dieses Land so einmal sagen, okay, da vorne ist jetzt Licht am Ende des Tunnels, kam ja dieser furchtbare Angriffskrieg am 24. Februar auf die Ukraine seitens Russlands. Das heißt, seitdem sind wir in der nächsten Krise, und es ist dann nicht nur Krieg in Europa, sondern es ist dann eben auch noch die Folge dieses Wirtschaftskriegs, der ja genauso geführt wird, Energiekrieg. Und keiner konnte sich eigentlich von diesen ganzen schlechten Nachrichten mal durchatmen. Und ich glaube daher, dass so das Bedürfnis der Gesellschaft an, jetzt muss es aber noch schlimmer und härter und noch abgrundtiefer und furchtbarer sein, ich glaube, die ist mehr als gesättigt, mehr als gestillt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich beobachte mich selbst, wir sind ja selbst eine Journalistin, und ein Journalist ist ja immer noch ein Konsument. Und wenn ich frei habe, womit informiere ich mich, wie verhalte ich mich, wie ist mein Verhalten? Und ich glaube schon, dass man eine gewisse Besonnenheit, ein seriöses, sauberes Aufarbeiten von Tatsachen, Fakten, Lagen erwartet. Und ich merke immer mehr, auch wenn ich mit Leuten spreche, die Feedback geben, die sagen immer, ich finde es so gut, wenn es unaufgeregt ist, wenn mir nicht schon vermittelt wird, oh mein Gott, wir stehen schon wieder am Rande der nächsten Katastrophe. Also deshalb, ich würde sagen, dass es generell schon funktioniert, wenn du deine Arbeit, ob schriftlich oder eben jetzt wie bei mir das gesprochene Wort im Studio, wenn es nicht ist, ich hetze sie jetzt gegen irgendetwas auf oder ich möchte sie auch dazu bringen, dass bei ihnen eine Emotion passiert. Ich merke bei vielen Geschichten, dass viele Zuschauer automatisch etwas in sich haben, was in ihnen vorgeht, wo sie mir schreiben und reagieren. Ich muss ihnen aber nicht vorgeben, wohin sie zu denken haben. Das merke ich ganz stark. Also ich würde sagen, der Bedarf an Drama, an Katastrophe und Überspitzung ist gedeckt. Es sei denn, es kommen mal so Themen hoch, wo Leute einfach einen Puls kriegen, so weil sie was ungerecht finden. Aber das ist dann keine Weltkrise, so, sondern das sind dann Alltagsgeschichten.
Aber glaubst du, dass dieser Wunsch nach Beruhigung, dass das was Gesamtgesellschaftliches ist? Oder ist das intellektuell eine bestimmte Schicht, die sich sehnt nach aufgeräumten, gut sortierten, gut recherchierten Nachrichten und der Rest, dem wird das irgendwie selbst überlassen, wo er sich informiert, weil er vielleicht nicht die Kompetenz dazu hat. Ja.
Ja, ganz, ganz interessant und ganz wichtiger Punkt. Ich denke, du triffst den Nagel auf den Kopf. Natürlich ist das jetzt, denke ich, schon noch auch die Mehrheit in Deutschland. Mhm. Aber wir sehen es ja gerade, wir haben es während Corona gesehen, da nannte man diese Gruppe, die ja Zweifel oder Bedenken geäußert hat, erstmal Querdenker. Das ging ja sehr schnell. Ich glaube, es ging auch zu schnell. Ich glaube, du darfst Menschen, die erstmal grundlegend etwas anzweifeln oder vielleicht auch Ängste haben, nicht sofort in eine Ecke stellen. Nicht jeder, der während Corona auf die Straße gegangen ist, ist ein Mensch, der irgendwie den Staat hintergeht oder angeht, sondern ich glaube, es gab viele Menschen, die sich von diesem Regelwahn regelrecht überwältigt und auch irgendwie erzogen gefühlt haben. Mhm. Das ist eine absolut berechtigte Reaktion. Ich finde, da haben wir Medien viel zu schnell gesagt und viel zu schnell gerichtet. Und nochmal, ich denke eben nicht, dass die Medien der Richter der Nation sein sollten. Und die gleiche Situation haben wir ja gegenwärtig wieder. Unsere Bundesinnenministerin hat schon vor Wochen vor einem heißen Herbst gewarnt.
Ja.
Und jetzt sage ich mal, was ist denn ein heißer Herbst? Ja, wenn wir erstmal über Demonstrationen sprechen, muss man festhalten, das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht. Wenn ich jetzt schon Menschen sage, wenn ihr auf die Straßen geht, stellen wir euch in die Ecke, dann untergraben wir etwas so Wichtiges, die Demonstration, das Demonstrationsrecht und auch diese Freiheit, sich zu artikulieren. Mir ist doch lieber, die Menschen sagen, wenn mich etwas bewegt, ich gehe auf die Straße, ich erhebe meine Stimme, ich sage, ich habe hier ein Protest, als wenn sie zu Hause bleiben, dann vielleicht den rechten oder den linken Rand wählen, wenn die nächste Wahl erscheint und sich meinetwegen im Internet dann irgendwo in irgendwelchen Foren informieren. Und ich fand, man hat es jetzt wieder ganz stark medial eben gespürt. Eine Frau Faeser sagt meinetwegen heißer Herbst. Ich glaube, Frau Baerbock hatte ähnliche Bemerkungen gemacht, ist dann auch wieder zurückgerudert, aber sie hat sich da ja auch sehr frühzeitig festgelegt. Und da hat der Bundeskanzler, finde ich, auf seiner ersten Pressekonferenz nach dem Sommer das Thema klüger aufgerollt, indem er einfach sagt, er glaubt es nicht. Man kann ja darüber sprechen, wenn es dazu kommen sollte. Aber diesen Fehler, den wir da gemacht haben, der ist eigentlich, finde ich, wieder so beispielhaft dafür, dass man sagen kann, jetzt mit diesen Sanktionen gegen Russland, mit natürlich auch dem Preis, den Deutschland zahlt, auch hier sind die Medien ganz schnell dabei zu sagen, also pass mal auf, die Ukraine sind die Guten, die Russen sind die Schlechten, was ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie anders interpretieren möchte, das muss ich ganz deutlich sagen. Aber es geht zu schnell, um den Menschen, die auf diesem Weg, wo das schon festgestellt worden ist von der kommentierenden Klasse, also meiner Zunft, es geht zu schnell, um jeden mitzunehmen und vielleicht auch mal eine Debatte und eine Diskussion zu führen, wo man sagt, man akzeptiert auch die andere Haltung. So wie es bei Corona war mit dem, ihr müsst die Maske tragen, ihr müsst euch impfen lassen, ihr müsst zu Hause bleiben, so führen wir es jetzt. Ihr müsst den Preis mitzahlen, ihr müsst für die Sanktionen sein, ihr müsst im Winter frieren, zieht euch doch einen scheiß Pullover an. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich der falsche Weg. Und da müssen wir, meine Zunft, die Hausaufgaben machen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir da einfach Menschen nicht mitnehmen, wie du gerade sagtest, es ist dann eine gewisse Oberschicht, die natürlich mitgenommen wird, die das alles versteht, durchblickt, vielleicht schon seit 3 Jahren sagt, der Putin ist gefährlich, aber diejenigen, die den Preis wirklich zahlen und es jeden Tag spüren, ob beim Einkaufen, zu Hause oder, wo sich gerade die Lebensbedingungen dieser Menschen wirklich tagtäglich verändern, die sind dann weder aufgeklärt noch mitgenommen, noch irgendwie auch genug diskutiert, aber es war jetzt eine sehr lange Antwort, es tut mir leid.
Nein, aber super spannend. Du sprichst ganz, ganz viel von deiner Zunft. Das ist auch irgendwie verständlich, weil es gibt den Pressekodex und eine journalistische Ausbildung, die beinhaltet ja all das zu lernen eben auch. Nichtsdestotrotz, im Internet kann jeder irgendwie zum Medium werden. Das will ich mir jetzt mal qualitativ nicht werten, aber jeder kann erstmal Sender sein. Und es gibt ja ganz, ganz viele Sender, die einen journalistischen Anspruch einfach nach außen postulieren, aber gar nicht journalistisch sind, die eben dann anfangen zu hetzen, die reißerisch sind, die bestimmte Interessen verfolgen, die aber nicht so sichtbar sind, also einfach die schlichtweg keinen guten Journalismus machen. Üben die eine Macht aus auf den traditionellen Journalismus?
Puh, gute Frage erstmal. Das Phänomen als solches, ja, ist mit Sicherheit, glaube ich, auch in allen Medienhäusern angekommen. Mhm. Gleichzeitig muss man sagen, wer ist eigentlich Journalist? Es ist kein Ausbildungsberuf, es ist auch kein Handwerk, obwohl es eigentlich eins sein sollte. Also ich meine, wir sprechen auch immer von, kannst du dein Handwerk, ne? So. Mhm. Aber das ist leichter gesagt dann als doch kontrolliert. Ich finde es eigentlich schade, vielleicht müsste man das auch doch noch mal thematisieren und ändern, weil für alles andere, wenn du jemandem am Herzen operieren möchtest, dann brauchst du dafür auch eben die passende Schulung und den passenden Werdegang. Also kurzum, ich würde sagen, keiner im Netz ist jetzt so eine, ja, vielleicht so ein Player oder eine Gefahr, dass meinetwegen die großen bekannten Medienmarken sich davon irgendwie steuern oder auch beängstigen lassen. Aber natürlich ist das eine Plattform in ihrer Vielzahl, weil es müssen ja gar keine Multiplikatoren sein, die jetzt, keine Ahnung, auf YouTube 500.000 haben. Ja. Aber wenn du davon ausgehst, es existieren Millionen von irgendwelchen Social Accounts, ob Facebook, YouTube, tralala, und jeder hat nur 1.000, kommst du am Ende trotzdem mit einer anständigen Reichweite raus. Und diese Disinformation oder diese auch wirklich ja gezielt und gelenkten Nachrichten, die da propagiert werden. Ich glaube inzwischen, dass viele auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden können. Also wenn du jetzt wenn du Laie bist und meinetwegen du bist nicht in der Hauptstadt und kennst hier jeden dritten Kommentator, dann vielleicht sagst du einfach so, es ist jemand, der beschäftigt sich damit. Das haben wir ja zum Beispiel in der Corona-Krise ganz stark gesehen, dass irgendwelche Leute, ob es ein ärztlicher Hintergrund war, ob es ein Heilpraktiker war, die auf einmal mit irgendwelchen Blogs und Infoquellen um die Ecke kamen, die alles andere als verifiziert waren, aber wo die Leute, weil sie eben was gehört haben, was ihnen irgendwie entgegenkam oder wo sie dachten, habe ich doch schon immer gesagt, dann so eine Art von Qualitätssiegel erhalten haben mit Prädikat glaubwürdig.
Wie gehen Medien damit um, also etablierte Medien? Gibt's den Diskurs in der Redaktion? Gibt es da Pläne?
Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in unseren Redaktionskonferenzen wird jetzt nicht diskutiert am Morgen, was hat denn zum Beispiel, ich sag mal irgendwie, U-Boot 3467 gestern auf seinem Blog geteilt und wie können wir dagegen rudern? Nein, nein. Eigentlich kannst du nur mit kontinuierlichem Senden von, ich sag jetzt einfach mal, was hat schon jetzt absolute Glaubwürdigkeit oder Prädikat Wahrheit, aber es ist eben dann, du kannst eigentlich nur deinen Job so gut es geht nach bestem Gewissen und Wissen tun.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Schlüssel, das letzte Wort dazu. Würden wir noch breiter in der Meinung sein, im Sinne von, dass wir jetzt auch gerade bei diesem Thema Russland-Sanktionen noch mehr zulassen würden, könnte man vielleicht probieren, dass man solche Leute nicht in diesen Krisen so komplett verliert oder ausschließt. Mhm. Na, das muss halt früher einsetzen. Wenn du damit kommst, nach der dritten Corona-Welle ist das Ding verloren, aber wir sind vielleicht gerade noch auf so einem, weil es noch nicht Winter ist und weil noch viel über mögliche Winterszenarien gesprochen wird, ist man vielleicht noch an einem Punkt, wo man sagt, weitet die Debatten aus.
Du bist bei Axel Springer und Axel Springer hat auch, ja natürlich finanziert sich durch Werbung, ist ja ein private Gesellschaft so. Wie präsent ist das für dich als Journalistin im Alltag, dass es oder wie viel Einflussnahme kann da auch stattfinden, wenn man auf seine Werbekunden irgendwie aufpassen muss?
Das sind auch jetzt nochmal ein neuer Podcast für 40 Minuten. Also lass uns das von Axel Springer loslösen. Ich war ja davor bei RTL. Mhm. ich würde fast sagen, wenn ich jetzt den Fernsehsenderwelt vergleiche mit, wo ich vorher war, dann ist RTL mit Sicherheit nochmal eine Ecke kommerzieller. Nichtsdestotrotz, also auf mich persönlich, kann, wie gesagt, nur für meine Erfahrung sprechen, hat noch nie ein Werbekunde jetzt direkten Einfluss auf meine Wortwahl oder mein Format gehabt. Aber, und das ist ja etwas, wo man, glaube ich, auch einen eben, ne, nochmal ein ganz neues Fass aufmachen kann, der Werbemarkt insgesamt hat sich ja verändert, ja. Was man ja auch mitbekommt. Die erwarten ja auch gewisse Thematiken im Programm, die erwarten gewisse Einstellungen, Themenkomplexen gegenüber. Ob das Corona ist, ob das der Klimawandel ist, die ganze Klimakrise, Thema eben, ne, Nachhaltigkeit. Da muss ich sagen, das finde ich ist sehr spannend. Da bin ich aber jetzt auch nicht komplett tief im Thema drin, aber das muss man auch nochmal mit der Lupe betrachten, weil natürlich hat ein Werbekunde, der sagt, ich sag mal beispielsweise jetzt, wenn irgendeine Fastfood-Chain sagt, wir machen unser Logo grün ab morgen und wir erwarten, dass auch nachhaltige Nachrichten bei euch gesendet werden, dass das thematisiert wird, dann muss ich sagen, ist es ja gefährlich, weil dann hast du ja letzten Endes doch einen Kunden, der sein Budget entzieht und damit ja auch dem Sender in dem Fall, ne, den Sauerstoff entzieht, wenn da das Programm nicht stimmt. Und da hast du natürlich ein ganz grundsätzliches Problem.
Ja, vor allem, weil ihr könntet genauso gut ja auch eure Macht nutzen, um negativ über Greenwashing bei eben so einer Kette dann auch zu berichten.
Das müsste eigentlich ja möglich sein.
Ja,
das ist ja auch etwas, was ich, muss ich auch ehrlich sagen, ich finde auch das ist wieder etwas, wo wir auch da, natürlich ist man dann nicht mehr dem Vorwurf von, dann kannst du dich nicht mehr ganz unabhängig schimpfen.
Ja.
Weil natürlich hast du dann da jemanden, einen Player am Tisch sitzen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es natürlich schwierig wird, wenn Werbekunden gewisse Dinge einfordern, ob das Thema Gender, Equality, Klimawandel, etc. Es gibt tausend zeitgeistlich orientierte Themen, wo man gewisse Haltungen erwarten kann. Tja, wenn man dann am Ende sagt, ich entziehe mein Budget für das Jahr 2023, weil ihr das nicht macht und sich daraufhin eine Veränderung begibt, dann ist das natürlich suboptimal, klar, natürlich.
Aber wird sowas in, auch wieder die Frage, wird das in Redaktionen thematisiert?
Nein, das ist oberhalb meiner Gehaltsklasse. Also okay. Da muss ich ehrlich gestehen, das ist weder mein Zuständigkeitsbereich, noch kann ich das auch ehrlich gesagt beurteilen, weder für RTL übrigens noch für Axel Springer, weil ich in diesen Runden nicht drin sitze. Man merkt nur grundsätzlich, und das liest man ja auch, gerade auch wenn du branchenspezifische Medien konsumierst, das tue ich, dann bekommst du natürlich manchmal mit, es gibt zum Beispiel ja Fastfood-Chains, die das auch ganz offensichtlich artikulieren. Es gibt auch Larry Fink, der eine ganz wichtige Figur, das weißt du besser als ich, spielt, in dem, was er als, ich sag mal so, Guru der Investor-Szene kolportiert. Und auch das ist ja jemand, der durchaus Richtungen und Wichtigkeiten ausgibt. Das sind Einflüsse, die so weit oben stattfinden, dass ich, kleines Licht, du auch, wir haben damit gar nichts zu tun. Eine Redaktion hat damit, glaube ich, am Ende auch nichts zu tun. Das passiert wirklich weiter, viel, viel weiter oben. Der Umgang damit ist dann eben wirklich ja die Aufgabe von Top-Management, deshalb gibt es sie. Und ich glaube, da hat jedes Medienhaus, das zumindest jetzt mit Werbung arbeitet, finanziert ist, hat da seine Themen. Aber ich würde sagen, genauso der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil der ist zwar nicht finanziert mit Werbeeinnahmen, aber die haben ja teilweise schon, ohne dass sie das haben, so missionierende Ansätze. Also es ist ein Thema. Das Einzige, was man machen kann, ist Transparenz, Debatte, auch da wieder. Und ich glaube, dann versuchen, den richtigen Weg zu finden.
Ich finde es persönlich gut, wenn sowas aufgedeckt wird. Also immer mal kommt ja so ein Skandal ans Licht. Da wurde verhindert von einem großen Haus, dass das und das berichtet wurde. Das gibt es. Also
echt?
Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, was das für ein Skandal war. Aber das gab es auf jeden Fall. Ein Eigentümer eines Mediums kriegst leider nicht mehr zusammen. Vielleicht kriege ich es nochmal recherchiert und pack's dann in die Shownotes. Aber sowas gibt es ja auch.
Also es ist mir zum Beispiel jetzt noch nie passiert.
Ja.
Also ich kann, wie gesagt, bin jetzt auch noch nicht so lange im Business, dass ich jetzt so ein alter Hase bin, so alles schon gesehen, überhaupt nicht, aber Also das habe ich noch nie erlebt, dass mir zum Beispiel gesagt wurde oder in meiner Redaktion, ich habe an verschiedenen gearbeitet,
ja.
Das machen wir nicht, weil.
Mhm.
Also nein,
mhm.
Im Gegenteil. Also der Umgang mit der eigenen Nachricht, das hat man ja auch beim RBB gesehen, wie dann der Öffentlich-Rechtliche damit umgegangen ist. Das hat man ja auch gesehen. Weiß ich nicht, ob jetzt bei RTL kürzlich war, das habe ich nur am Rand mitbekommen, da Dieter Bohlen, der ja auch nochmal für Aufruhr und Aufsehen gesorgt hat mit seiner Äußerung, das haben die dann als eine Art Nachricht behandelt und das ist es ja letzten Endes auch. Von daher, ich habe oft erlebt, dass man auch unangenehme Themen, die im eigenen Haus eben vorkommen, durchaus dann verpacken muss und berichten muss, aber ich habe ja. Noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das findet bei uns nicht statt, weil.
Wow, das finde ich gut, finde ich beruhigend. Ganz kurz, weil wir es immer schon angeschnitten haben, Thema Öffentlich-Rechtliche. Findest du es gut, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt als nicht so werbefinanzierte Medien?
Puh, auch das ist jetzt wieder ein eigener Podcast. sagen wir mal so, ich bin wirklich Fan vom ZDF. Ich mhm. gucke das ZDF sehr gerne, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die es geschafft haben, eigentlich einen gewisse zeitgemäße Nachrichten und auch, also ich gucke da jetzt nicht Rosemunde Pilcher, da kann ich leider nicht mit dienen, aber ich gucke durchaus, ne, ob das jetzt eine Markus-Lanz-Sendung ist oder ob das das Heute-Journal ist oder auch dieses Was nun, Herr XY, Frau XY, das finde ich ist gut gemacht.
Mhm.
Und ich finde, das ZDF hat es auch geschafft. Die haben sehr starke Reporter. Ich bin Fan von, ob das ein Ulf Röller in Brüssel jetzt vor China ist oder diverse andere, wo ich immer denke, ach, wenn er oder sie erscheinen, finde ich gut und finde ich auch irgendwie handwerklich klasse. Bei der ARD geht es mir ein bisschen anders. Ich war noch nie in dem Laden drin, aber ich kann nur sagen, von außen wirkt für mich immer so ein bisschen stiefmütterlich, so ein bisschen oldschool, so auch sehr durchbürokratisiert und es gibt viel zu viel davon und hier noch ein Studio und da noch einer und da und da und da. Das ist mir auch on-air zu, ja, tendenziös und auch zu altbacken. Aber das ZDF, finde ich, ist ein positives Beispiel. Und jetzt könnten wir die Debatte natürlich führen, reicht dann nicht einer? Warum brauchst du zwei, wenn die neulich, was war da, ich glaube, CDU-Parteitag, wo getwittert wurde, 53 oder 54 Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen. Also, mon Dieu, das, ja. Das braucht es ja nun wirklich nicht. Da braucht es ja. Jetzt auch niemanden, der Recht oder Unrecht hat, um das zu bewerten. Und so, dass das alles finanziert wird mit öffentlichem Geld, mit deinem und meinem Geld und wir das nicht entscheiden dürfen, gibt mit Sicherheit auch viele Menschen, die sagen, ich konsumiere diese beiden Programme gar nicht, zahlen trotzdem dafür. Das halte ich für reformbedürftig und das muss man vor allem auch debattieren und dürfen und tun. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt sowohl gute als auch schlechte Aspekte.
Gehen wir weg vom Journalismus hin zu Medien generell. Also jeder kann ein Medium sein. Dadurch entsteht so eine gewisse Verschiebung von Machtstrukturen von Medien und Politik und Wirtschaft. Ich habe mal das Zitat gehört, Politiker müssen heutzutage fernsehtauglich sein. Ja, die müssen selber als Medium funktionieren irgendwie, als Sender. Glaubst du, da hat sich was verändert in den letzten Jahren?
Ja, also ich sag mal, jeder, der so ein bisschen rückblickend überlegt, ob das jetzt ein Helmut Schmidt war, ob das ein Gerhard Schröder war, die hatten schon immer ihre Medienstrategie. Und was hat Schröder mal gesagt? Bild, Bums und Glotze braucht er, dann hat er die Deutschen erreicht, so, ja. Ich glaube, ganz so komprimieren kann man es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber es ist immer noch viel Wahres dran. Ich würde sagen, mal angenommen, du bist jetzt ein Politiker, der Social nicht bespielt. Ich halte das für durchaus machbar, wenn du eine charismatische Persönlichkeit bist, die weiß zu begeistern.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich der Mangel, den wir haben, finde ich. Ich finde, es fehlt eher an Persönlichkeiten, wo du sagst, he or she is a leader.
Ja.
Ja? Wow, boom, wenn der kommt und der Text und der hat, ich sag mal, auch so dieses sich was scheißen auf dem Shitstorm, sich da hinstellen und das sagen und das aussprechen. Ich glaube, die Leute können viel mehr Wahrheit ab, als ihnen zugemutet wird.
Mhm.
Und ich glaube, die Menschen haben auch keinen Bock mehr auf diese Plattitüden und noch einen Satz und nochmal, da hat er sich ja was gedacht und jetzt müssen 5 Kollegen von mir kommen und das interpretieren. Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit für jemanden oder auch, es kann ja auch eine Gruppe sein, von charismatischen, zeitgemäßen, innovativen Denkern, Köpfen.
Ja.
Und das hat jetzt gar nichts mit einer anderen Staatsform zu tun. Gar nicht. Also von uns, von der Demokratie gewählte, machtverliehene Menschen. Aber wo sind denn die Schmidts 2023?
Ja.
Wo sind denn auch die, die mal sagen, weißt was, wenn es nicht allen schmeckt, dann schmeckt es halt nicht allen. Ich glaube eher, dass dieses Social Media, ob es Twitter ist, ob es Instagram oder Facebook ist, schon auch dazu verleitet, gemocht werden zu wollen, Likes kassieren zu wollen, irgendwie seine Schokoladenseite zu zeigen. Ich halte es nach wie vor für mehr als möglich, wenn er oder sie sagen würde, ich habe Charakter, ich habe eine Agenda, ich werbe dafür und ich bin glaubwürdig. Ich glaube, dann würde doch das Traditionelle immer noch funktionieren. Dann kannst du dich abends ins Interview stellen in irgendeine Nachrichtensendung und dann kannst du in der großen Tageszeitung ein krachendes Interview geben, wo du einfach bist, wer du bist und sagst, was du denkst. Ich glaube, dafür ist Platz und Raum. Dafür braucht es, glaube ich, nicht mehr Social Media.
Müssen sich politisch Mächtige heutzutage mehr erklären? Also dass ihre Entscheidungen erklären als früher?
Nee, ich finde, leider müssen sie ihre Entscheidungen nicht mehr erklären. Sie müssen jeden Furz erklären. Und das ist auch wieder adressiert an uns selbst. Also ich meine, ob jetzt einer am Wochenende irgendwo hinfährt, ob der irgendwie eine Stunde mehr oder weniger gearbeitet hat, das ist mir persönlich privat als Bürgerin völlig scheißegal. Ich mache doch mein Kreuz nicht am Ende des Tages, weil ich sage, ja, der hat jetzt, keine Ahnung, ne, einen Tag zu viel Urlaub gemacht oder dies oder das. Es müsste sich eigentlich wieder reduzieren aufs Wesentliche. Ich glaube, dass es eben auch diese sozialen Plattformen natürlich so Spielraum lassen für, ne? Ping, zack, machst ein Foto, der sitzt irgendwo, die sitzt irgendwo, dann ist der Schuh auf oder die unterhalten sich vorher noch über was anderes und so entstehen so viele Nebenschauplätze und es wird auch über so viel Scheiße diskutiert, wo du so sagst, oh Gott, hat das eigentlich irgendwas mit unserem Land gerade zu tun, was hier gerade besprochen wird, haben wir nicht andere Probleme, aber es öffnet natürlich den Raum dafür. Also ich würde sagen, eigentlich müsste man es wieder reduzieren und aufs Wesentliche zurückführen, schlanker machen.
Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir immer mehr Medien haben, weil jeder ein Sender ist inzwischen. Aber können die Medien, also oder die können Journalistinnen und Journalisten dagegen etwas tun? Irgendwas anbieten?
Du kannst es ja nur. Also ich glaube, dem Journalisten, der Berufsbezeichnung Journalist, ist auch immer eine gewisse Eitelkeit in die Wiege gelegt. Und das hat nichts mit Fernsehen, Radio oder Print zu tun, sondern grundsätzlich. Also der Journalist als solche ist ein eitles Wesen. Er möchte gehört werden, er möchte gelten, er möchte stattfinden. So. Und jetzt durch dieses ganze, durch all diese Möglichkeiten der Selbstdarstellung und auch der, guck mal, ich habe einen intelligenten Gedanken oder auch manchmal nicht, aber ich stelle ihn jetzt mal zur Debatte in meinen Twitter-Feed, ist natürlich auch das Ganze nochmal hochgejetzt worden. Da kann ich nur sagen, ich rate zur Abrüstung in der eigenen Branche. Ich rate zur Besinnung aufs Wesentliche. Und zum Beispiel, ich habe früher mehr getwittert als heute. Ich habe davon irgendwie Abstand genommen. Und zwar nicht, weil ich sage, ich bin nicht Shitstorm-tauglich. Also mir ist das völlig Latte, wenn mir da 1000 Leute drunter schreiben, du bist scheiße, Franka. Das interessiert mich nicht. Aber weil mir das zu viel ist, weil ich denke, ich muss mich da nicht noch kaprizieren. Ich habe eine Sendung irgendwie, die ich moderiere und ich habe Interviews, die ich führe. Ich brauche Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich finde es super hilfreich bei Twitter, wenn du gute Sachen siehst, wie Videos, zum Beispiel jetzt gerade aus der Ukraine. In dieser Zeit ist das unheimlich hilfreich, weil manchmal Dinge mit dem Handy gefilmt werden, wo kein Kamerateam ist, die aber ins Big Picture gehören oder die auch, wenn sie verifiziert sind, einfach eine Nachrichtenlage schaffen. Das finde ich super. Dafür nutze ich proaktiv Twitter, um mich dann zu informieren. Aber ich bin aus all diesen Bubbles, die es da ja auch gibt, die einfach nur fürs Echauffieren, fürs Kaprizieren, für den Geltungsdrang da sind, bin ich rausgegangen. Das möchte ich niemandem jetzt verschreiben und sagen, das ist der richtige Weg. Aber ich möchte sagen, weniger Aufregung, ein Schritt zurück, nochmal nachdenken, in dieser Dienstleisterperspektive zu bleiben, das halte ich für elementar. Und wenn wir uns selber weniger aufregen und weniger kaprizieren, dann ist es eigentlich auch im Sinne des Konsumenten, würde ich behaupten.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Mit Blick
Time
auf die
flies,
Uhr.
Oh mein
ja,
Gott.
Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Aber du hast völlig recht. Also Journalismus hat eine große Macht, einen großen Einfluss auf die gesellschaftliche Meinungsbildung. und sich dieser Verantwortung, diese Macht mit sich bringt. Sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, ist etwas total Wichtiges.
Ich glaube, damit sagst du etwas, wo ich auch gerade drauf wollte. Macht ist immer Verantwortung. Und das muss sich einfach jeder in jeder Situation und Funktion bewusst machen. Und dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Liebe Franka, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und alles Gute weiterhin und danke für diese sehr ausgeglichene und sehr tiefe Unterhaltung.
Ich danke dir und ich wünsche allen eine schöne Woche. Vielen Dank für die Einladung.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
4 unter 40, der Meinungspodcast, ist eine Produktion von I Like Visuals. Konzept und Moderation: Tobias Jörg und Carsten Kossatz. Redaktion: Rebecca Hoffmann. Sound und Schnitt: Paul Probst.